Ganz herzlich begrüße ich die Schriftstellerin, Übersetzerin und Lyrikerin Ulrike Dresner bei uns auf dem blauen Sofa hier in Frankfurt. Frau Dresner, Ihr neues Buch heißt Älter werden. Sind Sie jetzt in die Ratgeberliteratur gewechselt?
Nein, bin ich nicht. Eine Frau wird älter, heißt es. Punkt, ein Aufbruch. Und das Buch könnte man einschätzen oder betiteln als ein Memoir. Also ein Buch, das auf Lebenserfahrungen, meine eigenen Erfahrungen mit diesem Thema gegründet ist, das aber auch nachdenkt, auf unsere Gesellschaft, in unsere Kultur blickt, nachdenkt über Alterskonzepte. Also ein Essay in gewisser Weise, aber mit Erzählungen, mit Biografie.
Ja, älter werden, darum geht es. Das Buch heißt Eine Frau wird älter. Danke für die Korrektur. Frau Dresner, das ist ein kluges Umkreisen, ein Nachdenken letztlich um dieses Phänomen des Älterwerdens. Es ist zwar so, dass Sie auch bestimmte Theorien mit einfließen lassen, Ihre eigenen Erfahrungen, aber zunächst geht es um dieses Nachdenken. Was gab denn den Anstoß für dieses Projekt?
Ja, eigentlich, ich hätte selbst nie daran gedacht, wenn nicht zwei Freunde mich auf das Thema angesprochen hätten und danach gefragt hätten. Sie sind ein bisschen jünger als ich und die meinten, sie haben eigentlich überhaupt keine Vorstellung davon, was mit den Frauen in ihrer Umgebung geschieht. Weil so wenig darüber gesprochen wird und gerade auch mit Männern vielleicht noch mal weniger. Und die fragten mich, ob ich bereit wäre, darüber zu erzählen. Und
so ist das Buch. Es war ja zuerst ein mündliches Projekt.
So ist das Buch auch entstanden, wirklich aus dem Erzählen am Küchentisch. Wir haben das aufgenommen, es gibt eine CD dazu. Und in dem Sprechen wurde mir selbst auch vieles erst deutlich. Also wie wenig Kommunikation zum Beispiel auch in meiner Familie mit meiner Mutter oder aus diesem weiblichen Umfeld jemals stattgefunden hat über dieses Thema und wie ich mich fühle, was mir tatsächlich passiert, wie ich damit umgehe, warum vielleicht auch bei Gesprächen unter Freundinnen im selben Alter zu diesem Thema, warum wir dann immer so schnell wieder auf was anderes zu sprechen kommen und dann doch lieber über die nächste Trennungsgeschichte reden als über jetzt nicht nur die praktischen Aspekte von Wechseljahren, Hitzeschübe oder sowas, sondern wirklich die inneren Fragen, die auftauchen.
Jetzt ist das Wort gefallen. Bisher haben wir über das Älterwerden gesprochen, aber es geht auch um die Wechseljahre. Und das ist ja sozusagen ein Prozess, der jede Frau betrifft, innerhalb dieses Prozesses des Älterwerdens. Und das wundert mich dann schon, dass darüber so wenig gesprochen wird, denn es ist, wie gesagt, etwas, das jede Frau betrifft und das vor allem ja auch lange dauert. Also das kann 15 bis 20 Jahre dauern, dieser doch sehr einschneidende hormonelle Prozess. Warum ist das so ein Tabu in unserer Gesellschaft?
Ich weiß gar nicht, wie viel Tabu es noch ist. Ich glaube, es herrscht eine relativ große Sprachlosigkeit. Ich habe mehrfach meine Mutter gefragt, die sagte dann immer, die verdrehte die Augen und sagte, oh, das war das schrecklichste Jahrzehnt meines Lebens. Und es war toll, der 60. Geburtstag war mein bester Geburtstag.
Als es vorbei war.
Ja, als es vorbei war. Und dann dachte ich mir, ich war so in den 40ern, als ich sie zum ersten Mal fragte, dann dachte ich mir, naja, das ist ja eine schöne Aussicht. Also wenn man 60 wird, ist nicht schlimm. Und damit war das Thema wieder erledigt. Und auch als ich jetzt nochmal nachfragte, es kommt eigentlich nicht mehr. Und so ist es mir oft gegangen bei Gesprächen. Andere haben mir das auch rückgemeldet, dass auch zwischen den Generationen der Austausch schwierig ist, weil das Phänomen sich nicht wirklich greifen lässt. Und da denke ich, es herrscht Sprachlosigkeit nicht, weil jemand verbietet, darüber zu reden, sondern weil wir eigentlich keine wirkliche Tradition haben, über die Wechseljahre zu sprechen, außerhalb eben dessen, was Sie vorhin ansprachen, der Ratgeber oder im medizinischen Kontext. Also was tut man, wie geht man damit um, auf praktische Weise.
Was haben Sie jetzt versucht? Es ist ja trotzdem ein körperlicher Prozess, der sich vollzieht. Da kann man nicht viel tun, aber man kann dem ja sozusagen geistig etwas entgegensetzen. Und das finde ich so schön an Ihrem Buch, das kann man ja mitvollziehen. Ja. Es ist keine Theorie, die Sie hier liefern, sondern etwas, das Sie selbst entwickeln beim Schreiben und was wir dann als Leserinnen oder Leser mitvollziehen können. Also war das so der Anstoß, etwas Neues, einen neuen Diskurs auch zu eröffnen?
Ja, das ist bestimmt die Absicht dabei und auch der erste Schritt darin. Und wenn Sie aber jetzt sagen, es ist ein körperlicher Prozess, da kann man nichts tun, dann würde ich Ihnen eigentlich gerne widersprechen an dieser Stelle. Weil natürlich ist das ein körperlicher Prozess, aber wie dieser Prozess abläuft und vor allen Dingen auch, wie man ihn erlebt, das ist etwas, was man durchaus gestalten und beeinflussen kann. Und das Erste, glaube ich, ist, und das zeigte mir auch meine Recherche nochmal zu dem Buch, meine eigene Erfahrung zeigt es mir, das ist etwas ganz Individuelles. Das ist eine eigene Erfahrung über lange Zeit. Und die Art und Weise, wie ich in diese Zeit hineingehe und wie ich mich selbst darin wahrnehme, bestimmt mit, was ich erlebe. Hitzewallungen, ich nehme ein einfaches Beispiel, können etwas Lustiges sein oder etwas, das einen sehr bedrängt. Natürlich macht sozusagen die körperliche Chemie einen Teil dieser Erfahrungen aus, aber ich habe die Freiheit und die Möglichkeit, darauf mit meiner Haltung zu reagieren und mir den Weg auch leichter zu machen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil die Wechseljahre, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, sind ja nicht einfach irgendwie so eine schreckliche Phase und mit dem 60. Geburtstag ist es dann vorbei. Ich glaube, dass das eben nicht stimmt, sondern sie sind eine wichtige Schaltepoche im eigenen Leben, die wesentlich mitbestimmt, wie man die Jahre danach, wie man da hineingeht, wie man sozusagen in das hineingeht, was man dann als den Anfang wirklich des Alters auch bezeichnen würde.
Ist das auch der Grund, warum Sie sich in diesem Buch viel an Ihre eigene Kindheit erinnern? Weil es sozusagen darum geht, den Lebensweg nochmal anzuschauen, also das, was möglicherweise vor einem liegt und das, was aber auch schon hinter einem liegt. Das ist ja so eine Situation in der Mitte praktisch.
Ja. Ich weigere mich eigentlich, das war der Grundansatz, die Wechseljahre als ein isoliertes, nur Frauen betreffendes Phänomen zu betrachten. Erstens altern auch Männer, zweitens kommen auch Männer in die Wechseljahre oder erleben hormonelle Veränderungen. Und ich glaube auch, dass man einen Alterungsprozess, der eine spezifische Altersstufe betrifft, nicht verstehen kann, wenn man nicht über Alter überhaupt nachdenkt. Und das Buch beginnt mit Kindheitserinnerungen unter einem bestimmten Aspekt, nämlich, das war die Zeit, in der Altern großartig war. Ich weiß noch, wie sehr ich mich gefreut habe, wenn endlich wieder Geburtstag war. Und nicht nur wegen des Festes, sondern weil ich auch ein Jahr älter war. Und diese ganzen Vorstellungen von Alter, die in unserer Kultur verankert sind, die wir von Anfang an mit ganz vielen Bildern und Erzählungen aufgesogen haben, die gehören natürlich ganz wesentlich dazu, wenn man möchte, dass wir anfangen, anders mit Alter umzugehen, anders über Alter nachzudenken, für alle, Männer wie Frauen.
Ich möchte gerne noch mal bei dem Kind, bei der Kindheits- oder einer Kindheitserinnerung bleiben. Da geht es auch darum, wie das Kind, also wie Sie als Kind Alter erlebt haben. Und da ging es um die dritten Zähne der einen Großmutter. Ja. Die dritten Zähne, das ist ja etwas, das es so eigentlich gar nicht mehr so häufig gibt. Ne?
Ja, zum Glück.
Zahnhygiene ist besser geworden.
Das war natürlich immer so das Faszinosum des Schreckens. Ja. Oma kam zu Besuch, übernachtete bei uns und meine Schwester und ich gingen dann wahnsinnig gern Zähne putzen, wenn Oma Zähne putzte, um das anzugucken, was sie da machte. Und dann kam da dieses Gebiss raus und wurde in Kukident aufgelöst. Und Kukident kannte man in den 70er Jahren auf jeden Fall aus der Fernsehwerbung. Das war schon immer so das Bild von Alter, was man nicht haben wollte. Und ich bin dann aber manchmal morgens nochmal in dieses Badezimmer geschlichen und fand das schon phänomenal. Da lagen die Zähne der Oma im Glas, wie so eine zweite Oma, so ein Mund, der nicht spricht. Und die arme Oma lag im Bett und sah wirklich alt aus, so wie alte Menschen im 18. Jahrhundert, so in den Märchenbüchern in der Illustration. Und was mich damit aber, glaube ich, auch beschäftigt hat, war eigentlich das Generationenverhältnis. Meine Eltern in der Mitte, ich sozusagen jung und frisch und da die Großeltern mit diesem Gefühl auch, die stehen vor mir wie so eine körperliche schützende Wand vor dem Tod. Das ist, glaube ich, auch ein Teil des Alterungsprozesses, in dem man eintritt, wenn man ein Kind bekommt oder eine Familie gründet. Man wandert weiter in der Generationenfolge.
Und dieses Wachsen, dieses schützende Schild.
Ja, das geht auch weg. Und man tritt näher heran an die eigene Zeitlichkeit, man spürt sie deutlicher. Und ich meine, dass es eine Aufgabe und eine Chance auch der Wechseljahre der sogenannten ist, dem ins Auge zu sehen, sich damit auseinanderzusetzen, weil man Fragen daraus gewinnt. Fragen wie, was mache ich tatsächlich mit der Zeit, die mir noch verbleibt? Was möchte ich noch tun? Was mache ich nicht mehr? Welche Freiheiten nehme ich mir?
Es geht um Alter, es geht auch um Tod tatsächlich, der einem ja dann bedrohlich nahe rückt, also je älter man wird. Und deswegen möchte ich doch nochmal auf das Tabu zurückkommen. Sie haben zwar gesagt, eigentlich so tabuisiert ist das Thema nicht mehr, aber letztlich ist ja doch in unserer Gesellschaft sowohl Alter als auch Tod schon ein Tabu. Und ich habe immer den Eindruck, wenn dann noch Frauen und Alter zusammenkommen, dann ist es ganz schlimm.
Dann wird es besonders schlimm, nicht? Ja.
Frauen dürfen nicht älter als 39 werden, weil hatte das ihre Mutter nicht mal gesagt.
Ja. Ja. Ja, Sie haben natürlich recht. Der eigenen Vergänglichkeit ins Gesicht zu sehen, wie ich eben sagte, ist einfach unangenehm. Und wer tut das schon gerne? Und wir leben in einer Gesellschaft, in der Alterungsprozesse, Krankheit ausgeschlossen werden, wirklich von der Straße genommen sind. Wir leben auch in einer Gesellschaft, in der zunehmend über die letzten 20 Jahre hinweg eine Haltung sich entwickelt hat, in der es eigentlich heißt, du bist für deine Gesundheit selbst verantwortlich. Ich finde das in vielerlei Hinsicht sehr positiv, aber es gibt davon auch Exzesse. Ja, nicht jeder, der einen Herzinfarkt bekommt, ist persönlich schuld daran, dass er einen Herzinfarkt bekommen hat. Und wir stehen an einer Schnittstelle, nämlich der Schnittstelle dazu, Altern für Frauen wie für Männer als ein persönliches Versagen darzustellen. Es ist mit Scham besetzt, ja, und wird mit Scham erlebt und deswegen spricht man ungerne darüber. Und ich denke aber, dass eigentlich gerade Frauen, in Frauen kulminiert das Ganze, da haben Sie vollkommen recht. Und ich glaube aus einem ganz bestimmten Grund. Frauen sind einfach über ihre Regel und die Rhythmik ihrer Lebensfunktionen so stark körperlich über Jahrzehnte hinweg mit Leben und Tod, mit Leben geben und Sterben enthalten, verbunden, dass in einem weiblichen Körper mit dem Ende dieser Funktionen diese Frage, was bedeutet das, kein Leben mehr geben zu können, einfach nochmal anders auftritt. Und das löst Trauer und Abschiedsgefühle aus.
Denn es ist ja tatsächlich ein großer Verlust, selbst wenn man vielleicht als Frau nie ein Kind haben wollte, aber einfach, ja, die Möglichkeit
fällt. Ich weiß es was, nicht. Die Möglichkeit verschwindet und das ist ein Verlust, ja. Und es ist traurig, dass das so ist. Und ich glaube, diese Traurigkeit auch zu fühlen, ist wichtig, um auch die anderen Aspekte des Ganzen ebenfalls mitfühlen und genießen zu können. Weil ich bin einfach froh, dass mir nie mehr im Leben werde ich auf einer Bühne sitzen, auf einem Sofa und wissen, dass ich irgendwann aufstehen muss mit Blutfleck im Rock. Und nie wieder, ja, muss ich sozusagen meine Reisen danach richten und Schmerzen haben. Es hat auch Vorteile, aus diesem Rhythmus auszutreten.
Und es hat auch übrigens Vorteile für den Körper. Also tatsächlich, das fand ich sehr interessant, dass Sie schildern, dass ja bei Tieren so etwas nicht passiert, dass also plötzlich sozusagen die Regel aufhört. Ja. Und dass es aber für Frauen dann einen Gesundheitsgewinn bedeutet, weil wenn das alles aufhört, ist der Körper einfach fitter.
Man spart sich eine Menge Aufwand sozusagen und Energie. Und das Buch untersucht auch oder fragt nochmal nach, warum ist es denn eigentlich so, dass die weibliche Menschheit in diese sogenannte Wechselzeit kommt und eben unsere nächststehenden Säugetiere verwandten alle nicht. Und die Anthropologen denken da natürlich auch darüber nach. Und da gibt es ja die berühmte Großmutter-These. Ich weiß nicht, ob Sie die Großmutter-These kennen, die sagt also, warum durften Frauen überhaupt so alt werden, dass sie sich nicht mehr reproduzieren müssen? Warum wurde quasi die Frau, die nicht mehr fruchtbar ist, nicht gleich gegrillt in der Steinzeit, sondern durfte weiterleben, weil sie nützlich war und ihre Nützlichkeit bestand darin, auf die Enkelkinder aufzupassen? Ja, juhu, sage ich da nur. Hallo Anthropologen, hier grüßen die Geschlechterklischees des 19. Jahrhunderts. Schönerweise hat man ja inzwischen in den Höhlenzeichnungen, wo es so schöne, großartige Darstellungen von Tieren gibt, großen Tieren, Tieren, die gejagt wurden, anatomisch immer wieder erstaunlich korrekt, hat man inzwischen festgestellt, dass das offensichtlich hauptsächlich von Frauen wurden diese Zeichnungen verfertigt. Und jetzt steht die Frage im Raum, wie kann es sein, dass Frauen derartig nahe Kenntnisse von diesen Tieren haben, die man immer nur den Jägern zugesprochen hat? Also vielleicht stimmten einfach die Rollenverhältnisse nicht und vielleicht ist auch gerade sozusagen die Frau, die eben nicht mehr blutet, ist natürlich eine ideale Jägerin. Sie riecht nicht mehr nach Blut, sie setzt keine Spur mehr. Das Buch handelt von alternativen Geschichten, von anderen Möglichkeiten mit Alter, mit dem eigenen Altern, mit Alterungsprozessen umzugehen. Es und heißt, sich selbst neu zu erfinden darin.
Genau, das ist das Schöne. Es heißt auch an einer Stelle, dass es wichtig sei, die Geschichten der älteren Menschen, denen zu lauschen, also sich das anzuhören, wie älter werden individuell. Sie haben mir gesagt, das ist ein individueller Prozess, wie das sich vollzieht. Eine ganz wunderbare Geschichte darin ist die von Ihrer Großtante Ille. Die habe ich geliebt, weil diese Großtante Ille, die hat Folgendes gemacht. Ich weiß nicht genau, ab welchem Alter sie das tat, aber sie hat irgendwann angefangen, einen Zettel in die Küche zu legen. Tante Ille geht fischen. Dieser Zettel war versteckt in einer Zuckerdose, die nicht als Zuckerdose benutzt wurde. Den hat sie da immer rausgeholt rituell und hat den hingelegt, einmal in der Woche. Und sie ging tatsächlich fischen, oder auch nicht, aber sie ging immer an einen See und hatte dann praktisch Freiraum für sich. Und sie beschreiben, dass diese Tatsache, dass sie das tat, ja auch ihre Schönheit eigentlich bewahrt hat. Das finde ich total hinreißend.
Ja, ich habe Tante Ille ja als aus meiner Kinderperspektive erlebt. Da war sie dann schon in ihren 70ern, machte das aber noch. Und Tante Ille war einfach ein Familienphänomen. Sie lebte in München-Schwabing und Tante Ille war schon 80 und dann 85 und kam immer wieder mit jungen, attraktiv aussehenden Männern in ihre Wohnung zurück, die ihr die Einkaufstüten trugen. Tante Ille war einfach, sie hatte Ausstrahlung, würde ich heute sagen. Die sah unglaublich schön aus, auch mit allen Falten. Die kleidete sich gepflegt und ging also einkaufen. Und irgendjemand aus der Familie ging dann mal mit, also heimlich, um sie zu beobachten und zu gucken, wie Tante Ille das mit diesen Männern machte, ob sie da irgendwo stand und immer alle anbettelte, trag mir bitte meine Tüten. Und das tat sie nicht. Für mich war das ein extrem tröstliches Bild.
Sie schreiben an einer Stelle, das ist auch, fand ich sehr faszinierend, das ist, also dass unsere westliche Sicht auf das Älterwerden so etwas, also aus der Antike geprägt ist, aus diesem Mythos mit der Sphinx und Ödipus, und der muss ein Rätsel lösen, welches Wesen geht erst auf 4 Beinen, dann auf 2, dann auf 3. Also es ist der Mensch, er löst das Rätsel. Aber das hat so etwas von Aufstieg und Abstieg. Also man ist oben, man geht auf 2 Beinen und dann später als alter Mensch auf 3 mit der Krücke. Und Sie sagen, das ist in anderen Kulturen gar nicht so. Und man kann auch, es geht ja um das sich selbst erfinden, neu erfinden. Man kann auch andere Bilder verwenden. Und das haben Sie getan.
Ja, ich habe einfach auch noch mal geschaut in anderen Sprachen. Wir haben so Blüte und Verfall, das Modell. Man blüht auf und dann ab 50 oder 60, da geht es einfach bergab. Nicht? So, das ist die rasante Talfahrt. Und das muss aber gar nicht so sein. Wir müssen nicht so denken. Das ist nichts Naturgegebenes, sondern ein kulturelles Artefakt. Und in anderen Sprachen, anderen Kulturen wird über Zukunft und Vergangenheit ganz anders gesprochen. Da liegt zum Beispiel die Zukunft hinter einem, weil es das ist, was man nicht sieht, aber die Vergangenheit vor einem, weil es das ist, was man kennt. Und ich glaube, in Papua-Neuguinea gibt es eine Sprache, in der geht die Zeit immer aufwärts. Das heißt, je länger und je älter man wird, umso weiter nach oben kommt man. Und mein Vorschlag, was mir am besten gefallen hat, ist dann in dem Buch, statt also Blüte und Verfall, lieber in einem Bild zu denken von verschiedenen Wegen, die auf einer Ebene liegen. Und Lebenswege laufen krumm und schief und es gibt Abzweigungen. Man weiß später, man ist hier links gegangen und da wäre es rechts gegangen. Man kann sich so eine Karte machen. Und in meinem Leben, ich habe studiert und irgendwann mal gesagt, ich gehe aus dieser Uni raus. Und da war ich 30, wurde freie Autorin. Und seit einem Jahr habe ich aber jetzt eine Professur in Leipzig, um kreatives Schreiben zu unterrichten. Diese beiden Dinge liegen 25 Jahre auseinander. Wenn ich aber anfange, mir so eine Wegekarte zu malen, gibt es plötzlich eine ganz andere Berührung von einer Phase meines Lebens als junge Frau und einer Phase jetzt. Und die beiden Bilder legen sich übereinander und ich knüpfe an etwas an. Und da ist eben kein Berg mit Blüte und Verfall dazwischen, ja, sondern das ist noch da. Das ist ein Teil von mir, den ich mitgetragen habe. Und das kann sehr befreiend sein, sich seine eigene Lebensgeschichte eben nicht in der Chronologie zu erzählen, sondern tatsächlich mal so ein Wegemuster zu malen und zu gucken, meine Güte, ja, da gab es mit 5 einen Traum oder mit 15 und jetzt erinnere ich mich daran und jetzt bin ich 60 oder 50 und daran knüpfe ich an. Das ist die Freiheit, die ich mir jetzt nehme. Und Da geht es um Altersgewinn. Mhm.
Ja, und da gibt es ja eine ganze Menge.
Ja.
Und so gesehen ist das auch ein sehr heiteres Buch.
Ja.
Aber es ging auch um Themen, und da will ich doch nochmal darauf zurückkommen, wo es dann gar nicht mehr so heiter ist. Das hat schon auch ein bisschen mit dem Tabu wieder zu tun, und zwar um Selbst- und Fremdwahrnehmung. Also einmal Selbstwahrnehmung, okay, das kann schon auseinanderklaffen. Man fühlt sich oft viel jünger, als man sich dann im Spiegel plötzlich sieht. Aber es gibt auch die berühmte Fremdwahrnehmung, dass einen nämlich die Gesellschaft, da schreiben Sie an einer Stelle, wenn man in ein bestimmtes Alter kommt oder Frauen ein bestimmtes Alter, dass man irgendwie unsichtbar wird. Sie erzählen eine Episode da, als hätten Sie eine Tarnkappe plötzlich auf, man nahm sie nicht mehr wahr. Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, das ist eine lange Geschichte, aber um ein Beispiel nochmal zu nehmen, um das zu illustrieren. Ich war, das ist schon eine ganze Reihe von Jahren her, auf so Dating-Seiten. Und da kann man sich ja sowieso, da kann man sich mit 50, da gibt es so Altersstufen, immer so 4-5 Jahre. Und ab 50 gibt es 50 plus. Und das ist sowieso Selbstmord, sich da einzutragen. Also habe ich mich da nicht eingetragen, sondern in der Gruppe 45 bis 49 und ein entsprechendes Foto dazu gestellt. Es hat nichts genützt. Warum? Die Männeranfragen, die ich bekam, die Männer waren alle 10 bis 20 Jahre älter als ich. Und meine Tochter guckte drauf und sagte, das sind ja lauter Opas. Hätte ich mir gar nicht getraut, so zu denken, aber in gewisser Weise war es nicht ganz falsch. Und ich habe ja auch mit einigen jüngeren Freunden gesprochen über diese Frage, was passiert ja eigentlich, warum, wie kommt es dazu, dass ich mich so unsichtbar fühle und ich bin nicht alleine damit. Und der ist 30 und der meinte, ihm sei aufgefallen während des Studiums, dass plötzlich sozusagen in dem Raum, in dem es darum ging, wie diese jungen Männer sich mit jungen Frauen ins Verhältnis setzten, eine ganze Reihe älterer Männer mit herumkreisten und natürlich auch sozusagen da einiges veränderten an Verhaltensweisen, sowohl bei den jungen Frauen als auch bei den jungen Männern.
Also die älteren Männer waren interessiert an den jüngeren Frauen.
Natürlich, und so ist das in unserer Kultur. Und ich habe da auch überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, sollen alle ruhig das machen. Nur hätte ich gerne mehr Symmetrie und auch mehr Freiheit für das Verhältnis andersherum. Jüngere Männer, die sich für ältere Frauen interessieren.
Das ist etwas, das ist sozusagen auf diesen Dating-Plattformen überhaupt nicht.
Das kommt nicht vor. Nur auf den Dating-Plattformen als die Ausnahme vor, wenn überhaupt, sondern im ganzen gesellschaftlichen Bereich. Ich habe auch Statistiken angeschaut. Ich weiß die Zahl im Augenblick nicht mehr ganz auswendig. Ich glaube, auf jede 5000ste Ehe, also 5000 Ehen werden geschlossen zwischen einem älteren Mann und einer jüngeren Frau. Und darauf kommt eine in dem Geschlechterverhältnis andersherum. Das ist die Realität, auf die wir stoßen. Und auch das ist nichts Naturgegebenes, sondern etwas kulturell Kodiertes. Und dagegen kann man etwas tun. Man kann sich Verhaltensweisen ausdenken. Am besten hat mir Astrid Lindgren gefallen, die mit ihrer 87-jährigen Freundin im höheren Alter schon über 70 einen Baumkletterwettbewerb ausgeführt hat, mit Kamera, weil sie meinte, also fangt an, Fragen zu stellen zu den Regeln. Fangt an, euch zu überlegen und Freiheiten euch zu nehmen. Und wenn es sowas ist, es ist nicht verboten, dass ältere Frauen auf Bäume klettern. Es ist auch nicht verboten, dass ältere Frauen Gefallen finden an jüngere Männer. Und es ist auch für jüngere Männer andersherum nicht verboten.
Es gibt übrigens eine wunderschöne Beschreibung von Falten in Ihrem Buch. Das habe ich so noch nie bedacht eigentlich. Also eine amerikanische Freundin von mir spricht immer von Lifelines, also von Lebenslinien, was ich auch sehr schön finde. Aber Sie sprechen von Vertiefungen, aus denen sich sozusagen unter Umständen auch Gesichter herausmändeln aus der Familie. Also die Großmutter oder wie auch immer. Das fand ich faszinierend. Und eigentlich eine schöne Beschreibung, Falten so zu betrachten.
Ist einfach mir selbst, mit meinem Gesicht ergeht es so. Mhm. Und ich finde das eigentlich sehr wundersam als Prozess eben einer Verwandlung. Ja. Ich sah als junge Frau niemanden in der Familie sonderlich ähnlich. Und jetzt inzwischen ist die Ähnlichkeit zu meiner Mutter einfach nicht mehr zu leugnen. Und die ist immer stärker geworden, während die Haare und die Haarfarbe eindeutig von meiner mutterlichen Großmutter stammen. Und diese Traditionen von Frauen, Frauengesichtern tauchen in meinem Körper auf mit zunehmendem Alter. Und ich finde das eigentlich, mich hat es berührt, weil ich es auch schön finde, weil eine Verbindung auftaucht, ein Stehen in einer Kette von Weiblichkeit, die ich nicht gesehen hätte, wenn ich mit 40 angefangen hätte, meine Falten erst gar nicht auftauchen zu lassen. Und ich frage mich ja auch mit Neugier, was wird da eigentlich noch passieren? In welches Ich werde ich mich noch verwandeln?
Mhm, denn es geht ja um Wandel.
Es geht um Wandel und auch um ein Geschenk. Ja. Das wurde mir so deutlich beim Nachdenken über dieses Thema. Alter heißt doch, dass mir erlaubt wird, mich zu meiner ganzen Gestalt zu entwickeln. In meiner ganzen Gestalt erscheinen zu dürfen auf diesem Planeten. Das nannte man früher immer die Gnade des Alters. Mhm. Und ich glaube, dass das eigentlich ein sehr weiser Ausdruck ist. Es ist ein Geschenk, altern zu dürfen. Und eigentlich ist es auch ein Geschenk, sich in diesem Prozess ständig verwandeln zu dürfen. Nicht stehen bleiben zu müssen. Nicht 30 Jahre alt sein zu müssen. Nicht aussehen zu müssen wie eine 45-Jährige.
Wir haben von Altersgewinn schon gesprochen, mehrfach. Und Sie schreiben an einer Stelle, der Lebensgelingensdruck entfällt.
Ja.
Man kann sich also auch einfach mehr Freiheiten gönnen.
Ja, ich hatte eine Zugfahrt mit zwei Kolleginnen, die in ihren 30ern sind. Und es entspann sich einfach ein sehr schönes, ehrliches Gespräch. Und was die beiden Frauen zu mir sagten, Beziehungen, Beziehungsenden, Familie, Karriere, ja oder nein, das erinnerte mich so unglaublich an all die Fragen, die ich auch hatte zu dieser Zeit. Und es gab das Gefühl, ja, ich bin froh, dass diese Fragen, ich bin durch sie durchgegangen, ich wollte sie haben, ich wollte diese Lebensphase erleben, aber ich bin in gewisser Weise auch froh, dass sie vorbei ist und dass es jetzt nochmal Zeit ist, etwas anderes anzugehen, was anderes auch zu entdecken. Ich finde eigentlich diese Wechsel, diese sogenannten Wechseljahre oder diese Zeit zwischen 40 und 60 eine unglaublich starke Zeit, weil man so mit beiden Armen ausgestreckt dasteht im Leben. Da ist die jüngere Generation, vielleicht die eigenen Kinder, noch klein, halb erwachsen. Und auf der anderen Seite die Eltern, die immer älter werden, auf die man, ja, wo man auch verantwortlich ist. Und man ist wirklich so ein Brücken, so ein Bindeglied.
Also auf jeden Fall eine sehr lebendige Zeit, keine Menopause. Sie schreiben an einer Stelle, ich bin nicht in der Menopause. Das passiert viel zu viel.
Genau, ich schreibe, ich bin kein Kassettenrekorder mit einer Pausefunktion, die man jetzt gedrückt hat. Es ist nicht Pause, sondern Verwandlung.
Eine Anleitung, so könnte man Ihr Buch verstehen, zum oder um zu werden, wie es an einer Stelle heißt, was ich nicht sein muss, sondern sein darf. Das ist doch wunderbar und ich bin Ihnen dankbar für dieses Buch. Vielen Dank, danke. Ulrike Dresner. Eine Frau wird älter, heißt es, und ist im Penguin Verlag erschienen. Vielen Dank.
Danke meinerseits.
Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
Einige der beliebtesten Handy-Klingeltöne stammen von ihm. Eine der vielseitigsten und intensivsten politischen Hymnen stammt von ihm. Und zwar sowohl für Frieden, Freude als auch für Diktaturen. Zu schweigen von ungezählten Ohrwürmern, zu schweigen von sehr, sehr, sehr genau gezählten Werken, die er insgesamt geschrieben hat. Die Rede ist von Ludwig van Beethoven. Und eine der kenntnisreichsten Beethoven-Kommentatoren und geistreichsten Beethoven-Umschreiberinnen begrüße ich hier auf dem Sofa, Eleonore Bühning. Herzlich willkommen.
Danke.
Gerade erschienen sprechen wir über Beethoven, ein Musikverführer. Der Titel Ihres Buches gibt eigentlich jetzt den Titel für unsere halbe Stunde hier vor. Und was mich als erstes interessiert, ist, ob das ein Buch zum Geburtstag ist. Also Beethoven hat in anderthalb Jahren oder in zwei Jahren 250. Geburtstag. Alle möglichen Kulturinstitutionen richten sich auf den Pol Beethoven aus für 2020. Ist auch das ein Buch zum Geburtstag?
Not at all, überhaupt nicht. Nein, nein. Das stimmt schon, dass in der Musikwelt alle schon kräftig trainieren für 2020. Ich selbst habe, glaube ich, letztes Jahr irgendwann eine Glosse geschrieben und gesagt, wenn es einen Komponisten gibt, der ein Gedenkjahr nicht notwendig hat, damit man an ihn erinnert, weil er sowieso allgegenwärtig ist, dann ist es Ludwig van Beethoven. Dieses Buch hat damit nichts zu tun. Ich glaube natürlich, dass der Verlag, der das jetzt herausbringt, trotzdem natürlich ganz froh ist, dass wir die Ersten sind.
Trotz des Geburtsjahres geschrieben oder komplett unabhängig davon?
Es ist so, dazu muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Als ich klein war, als ich Kind war, bin ich in Bonn zur Schule gegangen, Kindergarten und groß geworden. Bonn ist die Beethovenstadt.
Da ist er geboren, 1770, Dezember.
Genau, genau. Und mein Bruder war auf dem Beethoven-Gymnasium und mein zweiter Geigenlehrer war der erste Konzertmeister des Bonner Beethoven-Hallen-Orchesters und sowas prägt. Deswegen habe ich dann, als ich später studierte und die Geige an den Nagel gehängt habe, mehr oder weniger, habe ich dann über Beethoven am Ende promoviert. Und das hat ein paar Jahre gedauert. Ich habe also meine Doktorarbeit über Beethoven-Rezeption geschrieben. Damals ging es genau, also das war damals sehr modern, in die Rezeptionsforschung, sowohl in der Literaturwissenschaft als auch in der Musikwissenschaft, Fragen zu stellen, wie kommt es, dass so etwas wie ein Mythos entstehen kann um einen Künstler, Mozart-Mythos oder Beethoven-Mythos, gab es damals die große Ausstellung in Bonn und so weiter. Natürlich wieder in Bonn, wo sonst. Und ich habe meine Doktorarbeit eben auch, die heißt, wie Beethoven auf den Sockel kam. Da geht es genau um diese Frage, wie kommt es, dass ein Komponist, der viele gute Sachen komponiert hat, wie andere auch, sich dann plötzlich aus der Masse hervorhebt, aus den vielen, und zum größten Komponisten aller Zeiten wird, der dann auch beliebig von verschiedenen Parteien vereinnahmt wird. Also darum ging es damals. Alles Schnee von vorgestern. So, die Geschichte ist noch nicht zu Ende, Sie kommen noch nicht wieder dran. Ja. Ich habe dann 2015 hat mich ein Rundfunksender gefragt.
Dann trinke ich was in der
Zwischenzeit. Bitte. Ich auch. Ja. 2015 hat mich ein Rundfunksender gefragt, ob ich eine Sendungreihe machen möchte über Beethoven. Und ich habe sofort Hurra geschrien und gesagt, oh ja, super. 30 Jahre her, dass ich über Beethoven gearbeitet habe. Danach war ich dann Musikkritiker und habe über alles geschrieben, was ich gehört habe. Also alle
möglichen. Vor allem bei der Zeit, erst dann bei der FAZ.
Genau. Und ich dachte, fantastische Gelegenheit, mich zu updaten. Ich wollte rauskriegen, ist die Beethoven-Forschung weitergekommen? Welche Baustellen haben die geschlossen? Haben sie es geschafft, die und die Fragen zu lösen? Gibt es neue Baustellen? Was haben die gemacht? Und drum habe ich mich also dann auf dieses Abenteuer eingelassen, habe dann ein halbes Jahr lang jeden Sonntag 2 Stunden eine Sendung gehabt beim RBB.
Wöchentlich?
Jede Woche eine Sendung. Sie wissen nicht, wie viel Arbeit das ist. Und ich bin wirklich wieder ins Archiv gegangen. Ich habe wirklich versucht, die Nüsse zu knacken nochmal, beziehungsweise auch mich selbst zu überprüfen.
Das was heißt, ich Sie 30 haben wöchentlich daran gearbeitet wie ein Vorsetzungsformat.
Ja, und ich habe in dieser Rundfunksendung erstens die Biografie noch, also erzählt natürlich nicht in allen, ich bin kein Biograf, aber von der Wiege bis zur Bahre, worauf es ankommt. Und vor allen Dingen habe ich versucht, die Werke, die mich interessieren oder die ich für besonders typisch oder besonders wichtig halte, zu erklären, wie sie entstanden sind und warum die so sind, wie sie sind. Und auch das ist Geschichte, das war 2015 und jetzt kam im Januar der Benevento Verlag und hat gesagt, daraus machen wir ein Buch. Und das ist das Buch. Und deswegen heißt es, sprechen wir über Beethoven, denn der Sprachduktus, den so eine Radiosendung hat, der ist in diesem Buch auch nicht zu verleugnen. Es ist ein Buch, was aus dem Sprechen über Beethoven entstanden ist.
Jedenfalls und sehr zugänglich.
Mir gefällt es, ehrlich gesagt.
Mir gefällt es auch. Es ist äußerst zugänglich. Es ist gut, wenn es Ihnen selbst auch gefällt. Sie haben gerade den Titel Ihres damaligen Buches erwähnt über Beethoven. Das heißt, wie Beethoven auf den Sockel kam, richtig?
Ja.
Wenn man möchte, kann man dieses Buch jetzt zumindest inhaltlich so assoziieren, dass Sie Beethoven ein bisschen vom Sockel runterholen. Jedenfalls machen Sie ihn sehr zugänglich. Jedenfalls ist es so, dass dieser Titel des damaligen Buches mich zu der Frage bringt, wie man sich eigentlich an so einen Stoff wagt. Also jetzt mal abgesehen von diesem äußerlichen Zugang, dass erst ein Radiosender und dann Verlag einen fragt oder so, weil Beethoven doch ein Massiv ist, das seinesgleichen vielleicht gar nicht kennt. Also in der Literatur vielleicht Goethe, in der Philosophie vielleicht Kant, aber eigentlich
diesen Nimbus, ja.
Aber weder Goethe noch Kant sind gleichzeitig derart allgegenwärtig wie Beethoven. Ich habe vorhin so Klingeltöne oder sowas erwähnt. Jeder kennt einen Ohrwurm, selbst wenn er den Komponisten nie gehört hat im Konzertsaal oder so. 250 Jahre Rezeptionsgeschichte oder 200 Jahre Rezeptionsgeschichte. Also wie reißt man all seinen Mut zusammen, um sich daran zu wagen, Beethoven von der Wiege bis zur Bahre?
Das ist eine schwere Frage und natürlich hat mich das auch als junger Mensch, als ich die Doktorarbeit schrieb, wirklich fast an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Das gebe ich zu, aber das ist lange her. Und Ich kann heute nur antworten mit einem wunderbaren Satz, den Helge Schneider geprägt hat, der auf seiner letzten Tournee letztes Jahr, ich glaube Singende Herrentorte hieß die oder so, sowohl DJ Bobo als auch Beethoven im Gepäck hatte. Und der hat gesagt, ich möchte Sie mit einem Komponisten bekannt machen, den viele von euch vielleicht noch gar nicht richtig kennen. Das ist genau der richtige Satz. Das ist auch mein Anspruch gewesen, an mich selbst vielleicht. Es ist doch so, ganz einfach, das Beethoven-Bild, was uns auf Wikipedia begegnet, was uns überall begegnet, wo auch immer dieses lockige Haupt auftaucht, also mit allem Zubehör. Er war ein Grantler, er war geizig, er war taub, er konnte nicht mit Frauen, er konnte nicht für Stimme komponieren, er konnte keine Oper, seine Oper Fidelio war ein Schmerzenskind.
Er hatte wuschelige Haare.
Genau, und er hat seine Haushälterin immer rausgeschmissen. Und was gibt es noch für so Klischees, die man so... Ach so, das Spätwerk, rätselhaft. Ne? Endzeitmusik, das Frühwerk.
Unfreundlich zu den Menschen, und lieber
ja,
Bäume.
Ja, all diese Dinge. Und dann die Menschheit verbessern, alle Menschen werden Brüder, Staatsfeiern, Musik, die Neunte und so weiter und so weiter. Alles dieses sind Klischees. Wie bei jedem Klischee ist es so, dass da immer ein wahrer Kern dran ist. Und manches stimmt daran auch. Aber wenn man der Musik genau zuhört und wenn man die Geschichte genau liest, dann kann man plötzlich merken, dass das eben nicht der ganze Beethoven ist, sondern nur das Bild, was wir davon haben. Insofern glaube ich jenseits dessen, dass in meinem kleinen Drittverwertungsbuch hier alles ein...
In Ihrem eleganten und zugänglichen Einführungsbuch.
Sprachgestus hat und so, abgesehen mal davon, steht da auch eine Menge drin, was Sie nicht in jeder Beethoven-Biografie finden können. Und ich denke, das ist letztlich auch mein Anspruch, wie im Sinne von Helge Schneider. Ich möchte gerne die Menschen bekannt machen mit einem Komponisten, den sie noch nicht kennen.
Von den vielen Klischees, die Sie gerade genannt haben, oder von den vielen Themen, die es da natürlich auch gibt in Ihrem Buch Beethoven und die Frauen und so weiter, würde ich vielleicht ein Beispiel gerne mal rausgreifen. Beethoven und die Politik und da vor allem eben 9. Symphonie, letzter Satz, der Schlusschor, an die Freude. Europa-Hymne?
Ja.
Wie ist das eigentlich gekommen, dass diese Melodie mit diesem Text an dieser Stelle derart politisiert wurde über die Jahrzehnte und Jahrhunderte? War das von Anfang an so geplant? Ich vermute jetzt mal eher nicht.
Ganz schwere Frage. Also, weil darauf kann ich auch wieder nur mit einem Kapitel eigentlich antworten.
Ja, versuchen.
Ich versuche es. Also zunächst einmal ist es so, dass vielleicht muss man das auch betonen, heutzutage, wo die Errungenschaften der Aufklärung in unserer Gesellschaft plötzlich weniger wert zu sein scheinen. Wo es gibt ja so eine allgemeine Tendenz in ganz Europa, auch in den Staaten, also dass gewisse Selbstverständlichkeiten, dass es also keine Menschen zweiter Klasse geben sollte oder dass alle Menschen Brüder werden könnten, eine schöne Utopie, oder dass verschiedene andere Parameter auch, dass es so etwas wie Argumente und Diskurs zählen soll. Das alles sind Dinge, dass damit ist Ludwig van Beethoven groß geworden als Kind im Rheinland, und das ist etwas, was er auch transportiert in seiner Musik. Das ist etwas, was seine Musik wesentlich ausmacht. Also ich sage es immer ganz pauschal, die Errungenschaften der Aufklärung. Ein Humanisierungsanspruch, den er selbst hatte an sich, aber auch an seine Werke oder auch an andere Komponisten, und das schlägt sich auch direkt und unmittelbar in der Musik ja nieder.
Ein Anspruch, der ihn auch dazu gebracht hat, mit der Französischen Revolution zu sympathisieren.
Zum Beispiel.
Zuerst.
Also die französische, es gibt noch etliche andere Komponisten, die das auch getan haben. Das war in Mode damals, so wie es Moden gibt. Aber bei Beethoven ist das sehr wesentlich, dass er schon relativ früh die Parameter der französischen Revolutionsmusik in seine Musik hineingenommen hat. Das hört man sofort.
Zum Teil auch sehr militärisch.
Auch das. Aber da täuschen Sie sich nicht. Lesen Sie mein Buch.
Also
er hat zum Beispiel auch gegen Geld natürlich Märsche für das Ancien Regime komponiert. Das hat er auch getan. Also so vaterländische Märsche für die österreichischen Kürassiere und so etwas in den napoleonischen Kriegen. Also es ist wie immer im Leben nicht einfach, sondern es gibt, wie Nietzsche sagte, die wahren Gefühle sind die gemischten. Er hat sowohl als auch.
Das, klar. Das, was mich
Aber das führt mich jetzt ein bisschen vom Weg ab. Sie hatten gefragt nach der Politisierung ja. Beethovens.
Ja.
Und ich glaube, ein bisschen steckt das.
Hängt da aber zusammen. Also Sie ja. haben jetzt darauf
es steckt drin in der Musik.
Ja.
Und das ist das eine.
Genau. Und vor allem, es steckt nicht eindeutig in der Musik. Er hat fürs Ancien Regime ja. gearbeitet oder sich bezahlt.
Ja.
Er war natürlich. Revolutionssympathisant. Ja. Er hat sich Napoleon jetzt nicht an den Hals geschmissen, aber mit ihm sympathisiert, dann sich losgesagt. Und genau, jetzt Rezeptionsgeschichte, Politisierung der Musik.
Er lebte in einer Zeit des Umbruchs. Der Knabe Beethoven, der in der Hofkapelle gespielt hat, Bratsche mit 13 Jahren in Bonn, der hatte noch, es gibt so einen Scherenschnitt, einen Zopf hinten, der hatte noch, so wie Haydn, hatte der noch die Uniform eines Lakaien.
Rokoko.
Aus eines Aristokratischen, das war klar. Der mittlere und späte Beethoven läuft dann halt rum wie ein Bourgeois, wie ein Revolutionär, wie, mit diesem Halstuch und diesen kurzen Haaren und so weiter. Das kann man sofort sehen. Man kann, es ist eine Umbruchzeit in jeder Beziehung.
Das sagt man von unserer Zeit auch. Wir würden in einer Zeit des Umbruchs leben.
Und deswegen ist es sehr schwer, eine Figur oder einen Menschen oder seine Taten festzulegen. Ich finde das sowieso auch, ich finde es auch heute schwierig, in Lager aufzuteilen oder so. Nun ist es aber so, dass in Beethovens Musik, in vielen seiner Werke explizit, in vielen subkutan, tatsächlich so etwas wie ein Weltverbesserungs, ich sage das ohne Hemme, Weltverbesserungsidee drinsteckt, diese Vision des, eines besseren Lebens. Und vielleicht hat ihn das besonders anfällig gemacht, dafür instrumentalisiert zu werden von allen Ismen, die so rumgelaufen sind. Also der Stalinismus genauso wie der Nationalsozialismus.
Rühmt unter anderem ja. das Furtwängler eben auch die 9., wenn ich mich recht erinnere, ja. zu Hitlers Geburtstag 1937 gespielt hat, dann während des Weltkriegs auch später, dann wieder Beethoven direkt in der Nachkriegszeit auch inszeniert, dann Stalin hat sich Beethoven-Konzerte ja. Organisiert.
Ja.
Wie kommt das, wenn gleichzeitig man heute sagt, da stecke einfach nur die Botschaft Humanisierung und Europa drin?
Es ist also eben beides möglich. Es ist beides möglich. Ich finde das gar nicht so erstaunlich.
Ja, aber können Sie uns plausibel machen, warum Furtwängler und Hitler und Beethoven zusammengeht?
Tun sie ja gar nicht. Es wird ein Teil davon wird instrumentalisiert und schreibt man sich auf die Fahnen. Also, aber es ist nie das Ganze, was man da kriegt, glaube ich.
Also ich meine, verbogen.
Und dann,
es wird verbogen.
Ja. Ich glaube, es ist Missbrauch. Man muss tatsächlich von Missbrauch sprechen. Das ist ja nicht nur Ludwig van Beethoven so gegangen. Das ging auch Schubert so oder Mozart natürlich genauso. Es ging, glaube ich, auch Romanschriftstellern so, dass sie benutzt worden sind für die Propaganda. Und was auch bis zum gewissen Grad dann unabhängig ist von den eigentlichen Inhalten.
1948 dirigiert Furtwängler Fidelio, ist das richtig? Also die einzige Oper
Beethoven?
Ich habe das in Ihrem Buch gelernt, jedenfalls in der Nachkriegszeit, unmittelbaren Nachkriegszeit. Also erst
ich bin kein Lexikon, fragen Sie mich nicht nach Jahreszahlen.
Erst Durchhaltemusik fürs Hitler-Regime und kurze Zeit später diese Oper, die von Befreiung zu handeln scheint, oder? Tut sie das?
Was ist die Frage?
Einfach erstmal das Wundern darüber, dass das so dicht beieinander sein kann, so 42, 48 und so unterschiedliche Botschaften, derselbe Komponist, derselbe Dirigent.
Ja.
Haben Sie eine Erklärung?
Ich denke einfach, Musik ist Musik. Da musikalische Gedanken nicht übersetzbar sind, so wie man aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzen kann, sondern das ist eine Sprache jenseits der Sprachen, das ist nicht von mir, hat Robert Schumann mal gesagt, ist sie halt auch verschieden auslegbar. Schon ein einfaches Zitat, was ich auf Deutsch sage, können Sie in 4 oder 5 verschiedenen Arten auslegen und missbrauchen. Mit der Musik geht es noch viel einfacher.
Gibt es eine Erklärung dafür, dass es im Werk von Beethoven so viele Melodien gibt, so viele musikalische Gedanken, die heute noch oder wieder in einer ganz anderen medialen Situation so allgegenwärtig sind?
Hat halt eine Menge Evergreens geschrieben, würde ich sagen. Ja.
Evergreens?
Evergreens, ja, natürlich. Oder Ohrwürmer, ja, klar. Es war wirklich ein hochbegabter, aber auch ein hochgebildeter Mensch übrigens.
Also Erklärung ist einfach Genie?
Ja, würde ich sagen. Aber ich meine, es sind genauso viele Melodien von Mozart unterwegs. Das ist jetzt nicht spezifisch Beethovens.
Ganz zu Beginn des Buches, in einem
oder
ersten
Bach.
Kapitel,
noch
genau,
viel mehr
ja.
von Bach.
Ja, da stellen Sie so ein bisschen aus, diese Herkunft Haydn, Mozart, Beethoven. Können Sie uns mal beschreiben, in welchem Verhältnis die drei Klassiker in Ihren Augen so stehen?
In meinen?
Ja.
Oha,
Das ist Ihr Blick auf Beethoven.
Nein, ich weiß, was ich stelle, Sie meinen die Klassiker Trias, die sich irgendwann Anfang des 19. Jahrhunderts etabliert hat, dass man sozusagen sagt, Haydn, Mozart, Beethoven, ja so. Das ist aber auch eines dieser Klischees. Und es ist dann auch, das ist zwar heute noch aktiv,
wirksam,
ja, natürlich, aber es ist natürlich längst überlagert worden von anderen Konstellationen. Ich finde das nicht so wichtig. Was, wenn Sie mich persönlich fragen, dann muss ich sagen, dass es von Joseph Haydn geniale Stücke gibt. Viele, viele geniale Stücke bedeutet mir sehr viel, aber es gibt auch viel Konvention bei Haydn. Also nicht alles ist Gold. Bei Mozart gibt es auch einige Stücke, ebenso bei Beethoven auch, die nicht gelungen sind, muss man auch sagen. Aber andere sind göttlich. Wenn Sie mich fragen, welcher mir der Liebste ist, kann ich gar nicht sagen. Alle drei.
Zu den Klischees, die Sie vorhin aufgezählt haben, gehört auch das vom Spätwerk. Spätwerk ist eben schwierig. Beginnt wann eigentlich? Erst gestorben mit 56 Jahren und so Ende 40 oder so, spricht man vielleicht dann schon von Spätwerk?
Ich weiß nicht, weil es halt die letzten Werke waren, ne? Deshalb sagt man Spätwerk.
Er ist völlig ertaubt und man sagt ja auch, dass dieses Spätwerk so bestimmte Musikstile, die erst Jahrzehnte oder halbe Jahrhunderte später kommen, so vorweg nimmt. Ihr Kapitel über das Spätwerk, das beginnt mit etwas ganz, ganz Einfachem. Also Sie zeigen eigentlich, dass in diesem Spätwerk sich auch ganz, ganz, ganz große Schlichtheit, bestechende Schlichtheit findet. Habe ich es richtig verstanden?
Ja.
Sie tragen uns durch das Spätwerk, indem sie beginnen, ein Quartett zu beschreiben. Richtig? Mhm. Also lässt sich irgendwie beschreiben, dass sich in solch einem Quartett, ich glaube Opus 131, sowohl Schlichtheit wie auch komplizierte Sachen finden.
Das ist auch Teil dieser Spätwerk-Ideologie, die ja, ich will jetzt nicht niemanden langweilen, aber die im Wesentlichen auf Adorno zurückgeht. Also diese spezielle, und auf Thomas Mann natürlich, also diese spezielle Spätwerk-Ideologie. Und das kann man natürlich sehr schön gerade an Opus 131 Cis-Moll zeigen. Ich glaube, deswegen habe ich das auch gemacht in diesem Kapitel. Aber das, was man als typisch oder als Signum eines Spätwerks ausgemacht hat, was Adorno so definiert hat, dass es eben stachelig ist und süß ist, also dass es sowohl sentimental ist, also diese elegischen, lyrischen Seiten hat, aber eben auch die abweisenden, hermetischen, und dass es die Musik der Zukunft antizipiert, dass es erst von der Nachwelt richtig verstanden werden
kann. Ist das auch ein Gedanke von Adorno, dass es die Zukunft
vorwegnimmt? Sind alles Teile dieses Mythos, und das alles funktioniert so deshalb nicht, und ich hoffe auch, dass ich das habe zeigen können, weil vieles, was man dem Spätwerk zuschreibt, also den späten Spätwerk sind die letzten 5 Streichquartette und die letzten 3 Klaviersonaten, das finden Sie schon angelegt in den ersten Klaviersonaten, die der 12-jährige Beethoven in Bonn geschrieben hat. Das ist typisch Beethovensch, aber nicht typisch Spätwerk.
Zum Beispiel und, so Hall. Dinge oder
aufgehobene Pedalstellen zum Beispiel, genau. Naja, aber auch Brüche. Also was bei der das Kind Beethoven schon ganz fabelhaft konnte, ist, dass er die Form erfüllt hat, also die Sonatenform, und sich genau an das gehalten hat, was ihm sein Lehrer Neefe beigebracht hat oder was er beim Kopieren von Mozart gelernt hat oder so. Aber dann immer bis an einen gewissen Punkt geht und dann darüber hinaus. Das ist das, was typisch Beethovensch ist. Das tut schon der Knabe Beethoven in seinen ersten Schülerwerken. Und genau das tut auch der späte Beethoven. Er ist sich eigentlich sehr treu geblieben. Ich finde das ganz erstaunlich. Man kann es an einzelnen Werken kann man es sehr genau zeigen. Also, dass er immer über die Grenze geht. Er probiert es aus. Wie ist das? Also, meinethalb, in einem Variationssatz hast du halt eine Mollvariation. Das ist Konvention. Und er verlängert die dann aber. Setzt noch einen oben drauf. Wie er auch in den Sinfonien ja nicht aufhören kann, sondern es kommt dann immer, man denkt, das Stück ist zu Ende, kommt halt noch was. Ja. Das ist Beethoven. Der wollte es halt wirklich wissen.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen seiner Taubheit, die schon recht früh beginnt und die dann halt irgendwann absolut wird, und dieser Art von Musik?
Sie meinen jetzt wegen dieser sphärischen Klänge, dem Klingeln, zum Beispiel diesen hohen Register in der Aietta, das ist ja oft gesagt worden, dass hätte er nur komponiert, weil er nicht mehr hören kann oder weil es so eine Art Tinnitusstelle ist.
Genau, und zu den Klischees, die darüber existieren, die auch in Ihrem Buch erwähnt werden, zählt ja auch, dass dieses Genie dann Dinge gehört hätte, die man als normal hörender Mensch nicht hören könne?
Ich kann das schlecht sagen. Also erstens, ich habe auch über das Taubsein natürlich recherchiert und auch geschrieben, steht auch in dem Buch was drüber drin. Also erstens ist es so, dass taube Menschen nicht taub sind für alles. Man hört nicht nur über die Ohren, man hört offenbar auch über andere Organe, genau weiß man das nicht. Und er war auch unterschiedlich taub. Also der Ertaubungsprozess ist nicht geradlinig gelaufen, sondern er konnte manchmal Dinge hören, wenn er sie hören wollte vielleicht. Also auch, das ist ja, also und dann wiederum nicht. Und das ist das eine. Das andere ist, dass ich ganz sicher bin, dass es, ich glaube, dass vielleicht, man kann das nicht sagen, weil wie gesagt, er ist tot und ich kann ihn nicht fragen, aber ich bin ziemlich sicher, dass Ludwig van Beethoven nicht anders komponiert hat, weil er taub war. Er hat natürlich ungeheuer gelitten unter der Einsamkeit, die das bedeutet. Wenn ihnen einer der Sinne fehlt, dann sind sie auch teilweise ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Bestimmt hat er da persönliche Probleme gehabt. Aber dass es sich an seiner Musik niedergeschlagen hat, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ludwig van Beethoven war genau wie Mozart auch ein Kopfkomponist. Er hat wirklich, das zeigen seine Skizzenbücher, von denen ja viele erhalten sind. Nicht alle, aber viele. Also er hat gefeilt und mit sich selbst einen Diskurs geführt, also Dinge entworfen und wieder verworfen. Das hat sich alles abgespielt im Kopf, im Hirn, und dazu braucht man keine Ohren. Insofern, da das, dieser Kompositionsprozess bei Beethoven, da ist ja auch schon drüber geforscht worden, und da gibt es eigentlich kein Vertun, da der so abgelaufen ist, wie er abgelaufen ist, glaube ich, dass man guten Gewissens sagen kann, nee, so eine Tinnitusstelle im hohen Register hat mit Taubsein absolut gar nichts zu tun.
Mich würde so gegen Ende unseres Gesprächs noch interessieren, ob Sie eine Erklärung dafür haben, dass zu Lebzeiten schon dieser monumentale Ruhm entstanden ist.
Er hat den Zeitgeist, glaube ich, bedient oder erfüllt, ist vielleicht das schönere Wort dafür, auf eine Weise in dieser Zwischenzeit, in der er lebte, die ja nicht nur eine politische Zwischenzeit ist, sondern auch die Zeit tatsächlich zwischen Manufaktur und Industrialisierung. Also wo ganz viel im Umbruch war, wo sich die politischen, die sozialen Verhältnisse verändert haben. Und das hat er gelebt und das ist in seinem Werk auch manifest. Das ist vielleicht auch ein Teil der Faszination, auch die bis heute so anhält, weshalb ich immer sage, Beethoven lebt. Also solange jedes Stück, was man aufhört und hören kann, wieder neu erfahren kann und wieder was, und man lernt jedes Mal wieder was draus. Gibt es nicht bei vielen Stücken, nicht bei vielen Komponisten, und das ist aber so. Okay, das hat eventuell was damit zu tun. Okay. Sie möchten, dass ich aufhöre zu reden.
Ich möchte das okay. Gar nicht. Das sind die äußeren Bedingungen, die das sagen. Ich halte fest, Beethoven lebt. Das ist mein Eindruck auch ganz gewesen. Nach der Lektüre dieses Buches Sprechen wir über Beethoven. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Eleonore Bühning.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke schön.